Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 31 mit Daniel und mit mir. Ich bin Laura, ich bin 29 Jahre alt, ich musste kurz drüber nachdenken. Ich bin Referendarin, Doktorandin, mache ein bisschen Kommunalpolitik und diesen Podcast mit Daniel.
Hi, ich bin Daniel, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover, aus dem Alter raus, dass ich meinen Namen raten muss und ich mache Rechtsanwalt sein und Podcast machen.
Super.
Was machen wir hier, Laura? Wer ist dran?
Ich weiß es nicht, wir wechseln uns doch immer ab. Okay. Was machen wir? Wir reden über Strafrecht, wir reden über Urteile, häufig über Gesetze oder Gesetzgebungsverfahren. Was sind wir dabei nicht? Wir sind keine Vorlesung, wir sind erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, wir geben uns aber immer Mühe. Wir sind auch keine Rechtsberatung. Ja, was sind wir noch nicht oder was sind wir? Großartig.
Wir sind großartig, ganz genau. Übrigens, bevor wir es vergessen, wir sagen es jetzt fünfmal im Podcast, dass jeder mitkriegt. Wir sind live.
Und also jetzt noch nicht.
18, jetzt noch nicht, jetzt sind wir nur live für uns. Aber am 18. ab 18 Uhr sind wir mit Elsa Götting und Elsa Hannover live. Ihr müsst mal Twitter gucken oder sonst wo, wenn ihr uns mal live erleben wollt und mit Bild und Farbe, also so mit gucken, ja. Also ich werde sehr viel, ihr werdet endlich den Flow erleben, wenn Laura und ich hier Quatsch machen. Und wie wir grinsen oder lachen und so, dann könnt ihr das mal versuchen, wenn ihr Bock habt.
Genau. Das wird großartig auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für die Einladung von den beiden Elsas. Sagt man das so? Von den
Elsiasten.
Gut. Die Themen heute sind von
Ach, unser Thema übrigens, bevor wir ganz kurz, ja? Thema im Live-Podcast ist übrigens, wie verteidigt man einen Mord?
Oder einen Mörder so oder eine Mörderin. Oder?
Nee, nicht ein Mörder oder eine Mörderin.
Stimmt. Okay.
Müssen wir nochmal drüber reden.
Da reden wir nochmal drüber, ja.
Das machen wir dann aber live. Warum nicht Mörderin oder Mörder?
Genau.
Sondern wie verteidigst du einen Mord?
Okay, jetzt kommen wir aber zur Folge heute. Wir sagen das am Ende aber nochmal, ihr müsst damit jetzt leben. Unser Folgentitel, den habe ich gerade mir ausgedacht, von Halle über Washington nach Berlin.
Das über nach hatte ich gar nicht. Aber gut, machen wir so.
Und wir fangen mit Halle an. Ich hoffe, dass ein paar von euch da Bock drauf haben, weil wir haben es ein bisschen geschoben. Wir haben aber auch eine Frage dazu bekommen, die wir dann auch gleich hoffentlich zur Zufriedenstellung beantworten können. Aber wir erzählen erstmal, was ist eigentlich in Halle passiert. Und das fasse ich nochmal kurz zusammen. Also, das ist jetzt über ein Jahr her. Das ist passiert am 9. Oktober 2019. Der dann Angeklagte spätere hat versucht, in Halle an der Saale 51 Menschen zu töten. Und zwar befanden sich diese in der Synagoge von Halle. Und es war der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur. Und die haben dort gefeiert. Er hat versucht, in diese Synagoge reinzukommen. Er hat Brandsätze und Sprengsätze auf die Synagoge geworfen, auf die Eingangstür geschossen, die aber zum Glück relativ stabil war und dem Stand gehalten hat. Beziehungsweise sie haben dann von innen, glaube ich, das auch noch verbarrikadiert. Er ist nicht reingekommen und auch nicht groß auf das Gelände. Das hat ihn offenbar ein bisschen in Rage versetzt. Deswegen hat er dann vor der Synagoge eine Passantin erschossen, ist dann weitergegangen und hat dann in einem Dönerimbiss noch einen 20-Jährigen erschossen. Ist dann geflohen. Man weiß das auch deswegen so genau, weil er viel davon übertragen hat. Es gibt relativ viel Videomaterial dazu.
Ich glaube, er hat eine Helmkamera laufen, die live gespielt.
Genau, wie der Attentäter von Christchurch. Er ist dann geflohen weiter und hat dann noch auf Polizisten geschossen, hat einen Mann noch angefahren und ist dann in so ein Dorf in die Ecke, in der Nähe von Halle, hat dabei noch jemanden angeschossen, weil er das Auto von den Personen haben wollte. Und ist dann letztlich von der Polizei festgenommen worden. Das Ganze wurde dann letztes Jahr verhandelt. Oh Gott, ist schon 2021. Über 25 Prozesstage mit insgesamt 86 Zeugen und 8 Sachverständigen. Es gibt der Nebenklage hatten sich 54 Überlebende und Hinterbliebene angeschlossen, vertreten von 23 JuristInnen. Und es gibt jetzt ein Urteil. Das kam kurz vor Weihnachten. Das Urteil ist lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsbewahrung und besonderer Schwere der Schuld. Wir haben das in der letzten Folge schon einmal kurz angesprochen. Mehr geht jetzt auch nicht. Also mehr kann er nicht bekommen. Der Angeklagte selbst hat keine Revision eingelegt. Das Urteil ist damit eigentlich rechtskräftig.
Eigentlich?
Eigentlich. Die Nebenklage hat Revision eingelegt.
Ja.
Und zwar handelt es sich dabei, und da kommen wir so ein bisschen auch auf die Frage gleich zu, bevor wir vielleicht noch ein bisschen über das Rechtliche sprechen. Es gibt zwei Nebenkläger, die, ich glaube, sie haben inzwischen noch Revision eingelegt. Da geht es einmal um einen, der Betreiber des Döners, des Dönerimbiss, der auch...
Des Kiezdöners.
Des Kiezdöners, genau. Der auch vor Schüssen geflüchtet sei, des Angeklagten, und wollte auch, dass das als versuchter Mord oder versuchter Totschlag gewertet wird. Das hat das Gericht nicht so gesehen. Und der zweite Nebenkläger ist tatsächlich der angefahren wurde auf der Flucht und hat das auch gesagt, er möchte das als versuchter Mord oder versuchter Totschlag sehen. Das Gericht hat das als fahrlässige Körperverletzung gewertet. Ich packe hier mal kurz die eine Frage, nehme ich damit schon rein. Wir hatten nämlich eine Frage von Sebastian genau dazu, warum eben nicht das als versuchter Mord oder als Körperverletzung bewertet wird. Die eine Handlung ist als Körperverletzung gewertet worden. Bei der anderen Handlung ist es halt ein bisschen schwierig. Also der Imbissbetreiber soll halt quasi auch beschossen worden sein und davor sich geduckt haben. Warum das Gericht jetzt dazu gekommen ist, das nicht als irgendeinen Versuch zu werten, ist halt ein bisschen schwierig, weil es noch keine Urteilsbegründung gibt. Und es lässt sich dazu auch nichts finden. Deswegen müssen wir das vielleicht ein bisschen zurückstellen. Genau. Daniel, möchtest du jetzt vielleicht erstmal irgendwas sagen, nachdem ich hier mit meinem Monolog fertig bin?
Ja. Also erstmal danke natürlich an Sebastian. Ich werde hier gerade zitiert, um es mit Daniels Wort zusammen, mehr extra geht nicht. Spannend, was ich so erzähle. Nein, also was Sebastian mit diesem Zitat meint, ist es natürlich so, also wenn ich besondere Schwere der Schuld bekomme und auch noch Sicherheitsverwahrung, dann ist es vom Ergebnis jetzt mal für den Täter oder die Verurteilten so gesehen natürlich egal, ob er noch drei andere Urteile kriegt, weil die Sicherheitsverwahrung knüpft dann ja später an die Frage an, naja, bin ich noch gefährlich für die Allgemeinheit oder nicht? Und das ist natürlich, hängt es auch damit zu tun, wie viele Tötungsdelikte ich verurteilt werde ab oder wie ich vorher verurteilt wurde. Aber das ist vielleicht tatsächlich ganz so viel. Und bei der besonderen Schwere der Schuld ist das ähnlich. Also ist so ein bisschen egal, würde man fast sagen. Und da muss natürlich als Gericht aufpassen, weil das nämlich, habe ich zumindest gelesen mehrfach, so ein bisschen die Sache, die so mitschwingt, ist, dass nachdem man die großen Sachen abgefrühstückt hatte, man jetzt nun augenscheinlich bei zwei Menschen, die unter Umständen, glaube ich, aus dem türkischen Kulturraum oder deren Vorfahren aus dem türkischen Kulturraum stammen, jetzt quasi dann nicht mehr so genau hingeschaut hat, das weiß ich auch nicht. Ich verstehe jetzt nicht die erste Frage nicht, vielleicht kannst du mir das erklären, Laura, wenn versuchter Mord nicht geht, warum geht
dann nicht? Also das ist das, was ich schon beantwortet habe, das sind die zwei Nebenkläger, die ihre...
Ja, das habe ich, genau.
Genau, aber das eine ist ja sogar als Körperverletzung bewertet worden, das andere ist gar nicht vom Gericht als irgendwas angenommen worden.
Die Schüsse auf den Kiezdöner?
Nee, habe ich so verstanden, dass da gar nichts draus wurde. Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, ohne Urteilsbegründung.
Ja, das ist halt eine tatsächliche Frage, ne? Also man kann ja mal überlegen, was sinnvoll ist. Also wenn das Gericht festgestellt haben sollte, dass gezielt Schüsse auf jemanden abgegeben wurden. Also der Halle-Attentäter kommt rein, sieht den, wie heißt er? Ismet oder so? Oder ist der andere Ismet? Aftex. Sieht den Aftex, der da hinter seinem Glas, also ich war da schon zweimal in dem Laden danach, ja, also wenn ihr mal in Halle seid, geht mal einen Kiezdöner essen.
Ja.
Ja. Der Laden kämpft nämlich seitdem ums Überleben, weil die Leute dort nicht mehr so gern hingehen. Und da gibt es doch eine Wand, an dem die Leute, die da getötet wurden, an dem Tag verewigt sind und so. Also und der Döner ist in Ordnung. Ja, das ist nicht der beste Döner, den ich je gegessen habe, aber bestimmt ein, sagen wir so, von östlich von Magdeburg nicht der schlechteste Döner, den ich je gegessen habe. Auf jeden Fall nicht, sondern eher einer der besseren. Also der verdeckt sich, duckt sich da jetzt irgendwo hinter. Und die Person, die reinkommt, schießt auf diese Person und versucht, die zu treffen. Dann wäre das natürlich eine versuchte Körperverletzung. Und wenn man auf jemanden schießt, wird man wohl auch davon ausgehen müssen, auch wenn das jetzt diese nachgebauten Waffen war, dieser bekloppte Täter da genutzt hat, bekloppt, weil das halt vollkommen bekloppt ist, auf Menschen zu schießen wegen irgendwelcher Rassismen oder
Ja, grundsätzlich.
sonst halt also war halt keine, also viele Sachen kann man ja irgendwie nachvollziehen, das finde ich schon nicht mehr. Also der schießt jetzt auf den Aftex
Nee, ich glaube, es ist der
und der
andere.
Aftex duckt sich und deswegen wird er nicht getroffen. Vollkommen egal. Auf einen dieser beiden schießt der jetzt. Und die Frage, die sich denn ja schon stellt, ist, naja, wenn das so festgestellt werden würde, dann müsste es ja mindestens eine versuchte gefährliche Körperverletzung sein. Aber damit ich jetzt sage, das ist gar nicht strafbar, müsste das ja sowas sein, wie die Schüsse waren nicht gezielt oder nicht gewollt. So. Ja, ich kann ja auch durchaus auf A schießen und B duckt sich, dann ist das ein versuchter Mord oder ein Mord gegenüber dem A, aber nichts gegenüber dem B. Also so kann man sich das nur feststellen. Das ist natürlich, wenn auf dich geschossen wird, also du glaubst, auf dich wird geschossen und du duckst dich, ist das natürlich schwierig. Aber das wird man tatsächlich in Urteilsgründen sehen.
Genau.
Und das Gleiche ist mit diesem Anfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie dramatisch das Anfahren ist. Am Ende wird es daran scheitern, dass natürlich das Anfahren eine potenziell lebensgefährliche Behandlung eines anderen Menschen ist. Aber ich sage jetzt mal, wenn dir die Person vors Auto läuft, und du gerade auf so einer Tour bist, wo du sagst, ich suche hier ein Auto, und dann läuft dir die Person vors Auto, dann ist es halt eine fahrlässige Körperverletzung, wenn du so schnell warst, aber halt kein versuchter Mord. Also so kann ich es jetzt halt nicht erklären, aber ich kenne auch die Urteilsgründe nicht und auch nicht die Berichterstattung, weil an der Stelle fand ich auch nicht so präzise, was ich gelesen habe.
Nee, das stimmt. Das ist mir auch so gegangen. Also wir würden das natürlich gern, wenn die Urteilsgründe irgendwann vielleicht öffentlich sind oder man ein bisschen mehr darüber weiß. Das dauert jetzt auch noch ein paar Wochen. Ich glaube, 11 stand irgendwo. Und es wird ja auf jeden Fall dann nochmal beim BGH verhandelt hinsichtlich dieser beiden Fälle, die wir gerade genannt haben. Ich sage es jetzt nochmal, damit das nicht gleich doof rüberkommt. Einmal von Aftex Ibrahim und İsmet Tekin. Das wird ja auf jeden Fall, da wird es ja eine Entscheidung des BGH zu geben, mit der einen oder anderen Begründung, und dann würden wir da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Würde ich sagen.
Ja, vielleicht noch so zwei, drei Gedanken. Also ich glaube, das Besondere an dem Verfahren war dieses Video, ne? Also das hat man ja so gut wie nie. Dass der oder die Täter oder die Täterin dass den zentralen Teil einer solchen Straftat live streamt und das Ganze dann später man sich im Gerichtssaal angucken kann. Also das ist hier das Besondere. Also normalerweise vom Schwurgerichtssaal, entweder sitzt halt keiner mehr, der dabei war, beziehungsweise sagt keiner, was der dabei war, weil man schweigt oder, ne, aber häufig ist es ja dann, oder das ist halt dann jemand, der versucht wurde zu töten oder auch nicht, aber das zumindest erstmal die Staatsanwaltschaft behauptet das erstmal und das Gericht nimmt es auch am Anfang an, dass man, da hat man aber ganz selten jetzt Videos und dann schon gar nicht aus dieser Täterperspektive. Weil das natürlich auch schon war, er kommentiert das Ganze ja auch, ich habe das nie gesehen, ich habe aber eine Zusammenfassung gelesen. Da scheint ja auch so zu sein, dass er das permanent kommentiert, was er jetzt denkt und tut und will. Und natürlich wird so ein Gericht immer überlegen, naja, vielleicht, er will ja auch hat bestimmte Sendungsbewusstsein, aber das ist schon dann relativ zentrales Beweismittel, dann guckt man sich das halt einmal an. Die Richter können sich das sicherlich auch danach und davor nochmal in Ruhe angucken. Nachdem man das gemacht hat, wird natürlich schon die andere Sache vollkommen geklärt sein. Und da könnte man zum Beispiel, da wird man sicherlich sehen, auf wen schießt der eigentlich im Kiezdöner?
Ja.
Auf wen schießt er absichtlich und wer springt dann nur zur Seite? Und das guckt sich der BGH ja gar nicht an, denn das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Bei der Revision ist ja nur die Frage, kriegen die in Halle die Richter, kriegen das auf der Kette zu sagen, wir haben im Video gesehen, dass der auf den nicht geschossen wurde. So, das wäre das Einfachste.
Ja,
Ne?
das stimmt. Daran,
Und
ja.
ansonsten, ja?
Ich wäre sonst zur zweiten Frage gekommen.
Hm.
Sonst hast du, glaube ich, aber so auch noch ein paar Sachen zu Halle, die du letztes Mal schon angerissen hast. Die zweite Frage passt ja ganz gut dazu, weil wir haben das ja eben schon gesagt, mehr extra geht nicht. Also der Typ hat schon die Höchststrafe. Das heißt, die beiden Taten, wenn sie denn anders gewichtet würden vom BGH, würden sich ja darauf auf das Strafmaß nicht mehr auswirken. Das wäre ja nur, also nicht nur, sondern das wäre halt für die Opfer sicherlich wichtig. Aber am Strafmaß würde es nichts ändern. Wäre das trotzdem irgendwie relevant. Also die Frage ist, welchen Wert messt ihr dieser Symbolik zu? Dani guckt mich sehr fragend an.
Ja, du hast ja den 57 ICGB schon reinge...
das ist die besondere Schwere der Schuld.
In unser Podcast, genau. Also man muss ja überlegen, wie diese lebenslange Freiheitsstrafe funktioniert. Ne? Also nach 15 Jahren frühestens kann das Gericht auf Antrag die lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen. Das funktioniert wie folgt: Wenn eine Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, dann kommt man raus, und wenn man 5 Jahre lang sich nicht zu Schulden kommen lässt, dann ist die restliche Strafe verbüßt. So, also wenn ich rauskomme und nach 4 Jahren und 11 Monaten Mist baue und dann vielleicht nach 1,5 Jahren das Ganze festgestellt wird, dann wird die Bewährung widerrufen und dann sitze ich wieder in der lebenslangen Freiheitsstrafe drin. Theoretisch ist das ein Schwarzfahren, ja? Mhm. Oder irgendwelche Bewährungsauflagen missbrauchen oder verletzen. Also das vielleicht erstmal so eine Konstruktion. Das heißt, 15 Jahre absitzen und dann muss man beantragen. Und dann ist ja die Frage, was eigentlich muss dann da vorliegen? Und dann gibt es einen Katalog, der steht in Paragraph 57, kann man sich mal anschauen. Da steht im Wesentlichen drin, man muss halt die Wahrscheinlichkeit, dass man keine, das ist eine persönliche Entscheidung. Und man guckt sich halt die Person an, die im Gefängnis sitzt und überlegt, diese Person hat die jetzt, ist schwierig zu sagen. Also es gibt ein Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit, also die Frage ist, diese Person, die das macht, kann man die rauslassen oder ist die so gefährlich? Und wenn das abgeklärt ist, dann ist halt die Frage, es gibt eine Gesamtbetrachtung der Tat und des Täters, ist das jetzt angemessen, ihn vorher rauszulassen? Das ist jetzt sehr grobschlächtig, weil wir es erst gesagt, ehrlich gesagt auch nicht so 100% haben heute besprechen wollten, aber das ist vielleicht so als Idee, man guckt sich ja so an, bist du gefährlich, wenn du nicht gefährlich bist, kommst du raus. So kann man sich das vielleicht vorstellen, ja. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, aber erstmal gefährlich. Also wenn du auch 15 Jahre im Gefängnis gesessen hast und gesagt hast, ich bin es aber nicht gewesen und wenn ich hier rauskomme, werdet ihr mal sehen, was ihr alle davon habt, dann funktioniert es sicherlich auch. Ja? Oder funktioniert es auch nicht. So, und dann ist das, was du angesprochen hast, nämlich das ist Nummer 2, 15 Jahre müssen verbüßt sein, das müssen die Voraussetzungen sein und die Nummer 2, die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten, die weitere Vollstreckung gebietet. Das darf nicht sein. Anders ausgedrückt, wenn das Gericht am Anfang einmal feststellt, es gibt die besondere Schwere der Schuld, dann gilt das erstmal. Das kann man später auch nochmal loswerden, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Man schleppt diese besondere Schwere halt mit und diese besondere Schwere wird halt nicht festgestellt, wenn der Mord ein Durchschnittsmord ist, sage ich mal. Also, was soll das bedeuten? Wir haben schon mal besprochen, Totschlag ist die einfache Tötung eines Menschen, die gewollt ist. Mord ist eine besonders schlimme. Und wenn es ein besonders schlimmer Mord ist, ja, dann gibt es noch die besondere Schwere der Schuld. Oder vielleicht sind es auch 2 Morde. Ja, oder 3 oder 12. Die Möglichkeit gibt es auch, Stichwort NSU. Mhm. Ja, aber die besondere Schwere sperrt dann halt quasi, dass dann eine weitere Hürde, die man hüpfen muss. Und da, das ist dann halt, also es ist unwahrscheinlich, dass man das irgendwann hinkriegt, bevor man wirklich sehr, sehr alt ist.
Ja, okay, gut. Wolltest du noch insgesamt deine Bewertung dieses Gesamtverfahrensurteils nochmal zum Besten geben? Du hast das letztes Mal schon angerissen. Aber du musst es auch nicht.
Ja, ich habe das ja schon mal angerissen, aber ich war so ein bisschen überrascht. Es gab so ein bisschen Berichterstattung über die Pflichtverteidiger. Ich glaube, der Kollege hat da einen guten Job gemacht, ganz grundsätzlich. Aber was ich bemerkenswert fand, war die Berichterstattung, also sich angefangen hat, bei den Opfern, also quasi bei den Opfern zu entschuldigen mit seinem Plädoyer. Vielleicht musste er das, weil das irgendwie sonst nicht für ihn durchhaltbar war. Aber ich fand ganz spannend, das habe ich letztens schon angerissen, dass ich jetzt an 2 Stellen gelesen hatte, dass die Nebenkläger sich so eingelassen haben, die Verteidigung hat hier jetzt nicht alles gemacht, was man hätte machen können.
Ja, stimmt, das hast du erzählt.
Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil dieser Typ, der dort verurteilt wurde, also der Mörder, er ist jetzt als Mörder verurteilt worden, der ist nun, auf der einen Seite hat der halt ein massives Problem, ne? Also das hat er vielleicht auch noch nicht drüber geredet, während seines letzten Wortes hat er halt nochmal versucht, den Holocaust oder hat er tatsächlich sogar, glaube ich, hat sich nur versucht, er hat, glaube ich, mal den Holocaust geleugnet. Mhm. Ja? Also für die, die ja nicht so im Thema sind, Holocaust-Leugnung bedeutet, ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten Leute, die uns hören, sind so weit in der Schule, dass sie wissen, dass nach dem deutschen Überfall auf Europa oder beginnt mit dem deutschen Überfall auf Europa im Inneren ein Vernichtungskrieg gegen die jüdische Bevölkerung stattgefunden hat und am Ende 6 Millionen Juden in der Shoah oder dem Holocaust von Deutschen vernichtet wurden und ermordet wurden. Und die Bundesrepublik, die junge Bundesrepublik hat sich überlegt, wer versucht, diese Tatsache zu leugnen, also sagt, das stimmt alles nicht und irgendwie da mit Nebelkerzen arbeitet, der macht sich strafbar. Und das ist jetzt tatsächlich eine ganz spannende Kombination, denn jetzt haben wir ja folgende Situation, der steht da angeklagt und fängt jetzt an, sich weiter strafbar zu machen.
Mhm.
Und was macht man dann eigentlich? Und er hat sich, finde ich, nach dem, was ich gelesen habe, ich war eigentlich dabei, relativ schnell von der Vorsitzenden einfangen lassen. Aber was ich damit meine, das ist also ein Typ, der steht dort vor den Trümmern seines Lebens, ja, und du verteidigst den und jetzt das Einzige, was er macht, ist neue Straftaten begehen und immer wieder vor allem auch die Opfer dieser Straftaten anzugehen.
Ja.
Das fand ich schon ziemlich schwierig, aber um zum Kern zurückzukommen, ich fand es schwierig, dass am Ende gesagt wird, der hat nicht alles gemacht. Jetzt kann natürlich der Anwalt vielleicht sagen, wenn er jetzt offen reden könnte, wahrscheinlich kann er das nicht. Naja, ich habe halt die Anweisung bekommen, ich soll das nicht. Aber man hat ja als Verteidiger ist man ja nicht nur der verlängerte Arm des Angeklagten, sondern als Verteidigerin oder als Verteidiger hat man ja auch eine rechtsstaatliche Rolle. Und ich finde, nach dem, was ich gehört habe, hätte die rechtsstaatliche Rolle, die man als Verteidigerin oder als Verteidiger, auch als Pflichtverteidiger hat, geboten, dass er alles tut, dass diese Verurteilung nicht stattfindet, auch wenn vielleicht sein Mandant jetzt das will. Weil was hilft es denn diesem Mandanten, wenn der in 20 Jahren sagt, das war damals ein Fehler, es war ein Fehler, das zu machen, es war ein Fehler, dem Anwalt zu sagen, verteidige mich nicht.
Mhm.
Weil vielleicht hätte ich ja nicht die Sicherheitsverwahrung bekommen und wäre vielleicht mit 95 oder mit 85 oder 75 rausgekommen und nicht niemals. So, und das finde ich halt schwierig. Ist natürlich aber auch schwierig, das dann durchzuziehen, ne? Aber, also jetzt einfach moralisch, gibt keine Moral im Strafrecht, ihr wisst, was ich meine, also, oder du weißt, was ich meine. Also, es ist sicherlich anstrengend, ein Nazi, das wird da wohl sein, das hat er den Scheiß nicht gemacht, ein Nazi, der nicht verteidigt werden will, trotzdem mit voller Energie zu verteidigen. Also, kein Vorwurf an den Verteidiger, aber ich fand das interessantes Argument, dass das am Ende die Beobachtung ist. Vielleicht hätte der besser und aktiver und aggressiver verteidigt werden können. Man muss ja nicht gleich auf Kosten der Opfer verteidigen. Man kann ja auch auf Kosten der Justiz verteidigen. Also die hat halt, das halt keine staatliche Institution, ist mir halt egal, wenn die leidet.
Wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann schaltet in den Live-Podcast ein.
Ich werde versuchen, nicht über Halle zu reden, weil da habe ich.
Nein, aber übers Verteidigen. Übers.
Ja. Genau. Also stimmt, da werden wir das auch wieder haben. Muss man eigentlich. Solche Sympathen, wie ist das eigentlich, solche Sympathen, ne? Aber
genau. Ja, ich denke, das war es erstmal zu Halle. Wie gesagt, wir behalten im Blick, was der BGH da so veranstaltet. Wenn ihr noch Fragen habt, sonst, dann schreibt sie natürlich. Wir haben diesmal auch sehr viel Feedback bekommen. Da komme ich am Ende nochmal ganz kurz zu. Und jetzt kommen wir doch schon zum zweiten Teil, ne?
Oh Gott, ich rede wieder zu viel.
Soll ich kurz sagen, was die Grundidee dahinter ist?
Ja, das können wir machen, aber kann ich ganz kurz erzählen, wie es kam, dass der Kongress gestürmt wurde?
Ja.
Also persönlich bei mir. Also ein bisschen so, es war nämlich wie folgt, ich bin nach Hause gekommen und ich lebe gar nicht alleine. Da war noch eine andere Person und mit dieser anderen Person habe ich Pizza bestellt und dann haben wir Pizza gegessen. Und dann war ich ermattet vom langen Tagwerk des Rechtsanwaltes. Und sagte, komm, während wir hier, lass uns noch mal gucken, was dieses lineare Fernsehen macht. Also lineares Fernsehen, einige von euch werden sich erinnern, das ist das, was eure Großeltern gucken, also nicht Netflix, sondern das, wenn man den Fernseher anmacht und dann auf diese komische Senderliste geht, das gucken. Da kam halt nur Schrott, wie zu erwarten, und dann zappte ich bei Phoenix rein und stellte fest, dass da gerade sich der US-Kongress zusammen mit dem Senat anschickte, dies von Biden. Ich sagte, guck mal, das ist hier historisch.
Ja.
Und dann machten die Demokraten da riesen Zirkus, dann wurde das unterbrochen, es switchte zu einer Doku über Elefanten, ja, und ich schlief kurz ein. Und als ich wieder aufwachte, nach einigen Augenblicken, waren unten rote Banner, Leute stürmen das Kapitol, ich sag, was ist hier los? Und dann wurde auf Twitter schon Alarm und dann stellte Phoenix zurück und plötzlich saß ich da und twitterte wütend, dass jetzt bitte sofort die Nationalgarde diesen Haufen aus dem Kapitol treiben möge mit Tränengas oder härterem. Und was ich damit gelernt habe, das einzige Mal, wo ich in einem Jahr lineares Fernsehen geschaut habe, ja, bewusste Entscheidung, geht uns fast die eine der größten und wichtigsten Demokratien auf dem Planeten flöten. Ich gucke kein lineares Fernsehen mehr. Das war schon beeindruckend. Und ich habe mich dann natürlich bis zum also bis dann irgendwann endlich, also ich bin dann konnte dann auch erst schlafen, als ich mitbekommen habe, dass da Tränengas eingesetzt wurde, um den Laden wieder aufzuräumen. Also vorher konnte ich auch nicht schlafen an dem Tag.
Okay, wenn du das jetzt erzählst, dann erzähle ich auch mein Erlebnis, wobei das nicht so spektakulär ist. Ich bin jemand, der relativ, Daniel wahrscheinlich auch, relativ viel auf Twitter unterwegs ist, am Tag auch. Ich glaube, das ist eine meiner meistgenutzten Apps. Zu dem Zeitpunkt war ich es nicht. Und plötzlich eskalierte es in einer WhatsApp-Gruppe. Die stürmt das Kapitol. Und dann sind wir auch in diese Berichterstattung von Phoenix eingestiegen, die
war auch nicht alleine.
Was?
Gruselig.
Nee, die Elefantendoku lief übrigens am nächsten Tag nochmal vor dem Statement von Nancy Pelosi.
Es war ein sehr kleiner, sehr niedlicher Elefant, daran erinnert.
Ja, sie haben ihn seinen Eltern entrissen, aber ich glaube, es war aus gutem Willen. Ich habe sie.
Man kennt das ja. Ich nehme dir dein Baby weg aus guten Gründen. Ja, okay, weiter.
Genau. Und dann saßen wir, ich glaube, auch 2 Stunden, glaube ich, davor. Und Twitter ist natürlich bei sowas immer Gold wert, weil die dann doch. Also ich sagte irgendwann, wer ruft gleich bei Phoenix an, so nach dem Motto, und sagt ihm mal, guck doch mal bei Twitter, da geht schon viel mehr. Die sind schon viel aktueller als ihr gerade.
Ja, aber ist das aber in solchen Situationen nicht typisch, weil das ist mir auch aufgefallen oder uns auch aufgefallen. Aber anders als du und ich, die einfach sagen können, was? Das ist die Bundesregierung schickt die Truppen nicht. Was ist los? Muss ja vielleicht Phoenix noch mal 3 Minuten überprüfen, wer das gerade getwittert
hat. Ja, aber es dauert ja häufig länger als 3 Minuten. Das hat mich genervt. War auf jeden Fall schockierend. Genau, und zu diesem Anlass habe ich mir überlegt, also Daniel sagt gleich noch mal so ein bisschen, wie das jetzt strafrechtlich zu behandeln ist oder wohl wird in den USA. Und wir haben uns dann aber überlegt, wie wäre das, wenn das in Deutschland passieren würde. Wenn es gab ja im letzten Jahr schon mal, ich meine, im Vergleich zum Kapitol war das ja wirklich nahezu lächerlich, aber es gab ja schon mal Leute letztes Jahr, DemonstrantInnen, die versucht haben, in den Bundestag reinzukommen. Was würde passieren?
Oder schon im Bundestag waren.
Aber nicht durch eine Erstürmung.
Nicht durch Erstürmung. Wollen wir einmal ganz kurz nochmal für die historischen Hörerinnen und Hörer. Es kann ja sein, dass jetzt Leute nicht sofort hören und sagen, Kapitol, ich war dabei, ich habe Pizza gegessen und so. Das ist übrigens auch komisch, wenn man Pizza isst, während so eine Demo, oder die war schon weg, aber ihr wisst, wie ich es meine. Man sitzt halt zu Hause und da geht halt so eine Demokratie gefühlt den Bach runter. Wollen wir einmal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist, damit wir auch eine Faktenbasis für alle haben. Ja. Willst du, soll ich?
Ich fange mal an und du kannst gern reingrätschen. Also, es begab sich aber zu der Zeit, dass Repräsentantenhaus und Senat, ne? Genau. Wollten das Wahlergebnis von Joe Biden zum US-Präsidenten verifizieren. Da kommen die dann so, ich fand das ja auch ganz spannend, da kommen die dann so rein mit so Koffern, wo dann die Ergebnisse drin sind, der einzelnen Bundesstaaten, und dann wird das halt verifiziert. Ist wohl eigentlich ein relativ formeller Akt. Es war schon vorher aber angekündigt, dass es ein paar Widersprüche dagegen geben wird. Die sitzen da also und reden da drüber. Immer wenn so ein Einspruch kommt, da muss man auch irgendwie wohl kurz Pause machen. Und also es dauert dann auch so ein bisschen.
Der Hintergrund ist, wenn das ist wie in der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, es gibt keine Aussprache. Und wenn dann Widersprüche kommen, wird in dieser gemeinsamen Versammlung von Repräsentantenhaus und Senat nicht diskutiert, sondern dann gehen die beiden Häuser, also die beiden Kammern, ne, die beiden Parlamente, auseinander und diskutieren das quasi jeweils für sich. Und dann kommen sie wieder zusammen.
Genau.
Das ist wohl der Hintergrund, warum dann auch das unterbrochen wurde.
Genau, und zeitgleich hat Donald Trump vor dem Weißen Haus eine 70-minütige, sehr wirre Rede gehalten, mit den gleichen Frames und den gleichen Aussagen wie immer, und man hätte ihm die Wahl gestohlen, man hätte dem Land die Wahl gestohlen. Da waren Oh, waren es Zehntausende? Ich habe die Zahl nicht im Kopf. Aber es waren sehr viele DemonstrantInnen da. Ich habe im Spiegel einen Bericht gelesen von Leuten, die wirklich auch extra von weit her angereist sind, nur um daran teilzunehmen. Es war also auch keine Spontan-Demo, sondern es war angemeldet, es war angekündigt, dass Trump dort diese Rede hält. Und am Ende seiner Rede sagte er so nach dem Motto, jetzt geht mal zum Kapitol, ihr müsst dort die unterstützen, die quasi die Republikaner, die, ich glaube, die schwach im Herzen sind, die müsst ihr quasi durch eure Anwesenheit unterstützen, damit sie mir helfen, doch diesen Wahlsieg doch noch irgendwie zu bekommen. Das haben sie dann...
Hintergrund ja. war, ist wohl die Möglichkeit, dass Pence, heißt der Vizepräsident, ne? Dass Mike Pence wohl, der Vorsitzender dieses Gremiums ist, wenn ich es richtig sehe, wohl in der Lage ist, natürlich eine entsprechende, also das war wohl die Idee, man könnte jetzt, dass die Republikaner, wenn die Republikaner in so eine Pence dort versucht hätten, diese Feststellung des Wahlergebnisses, diese Bestätigung des Wahlergebnisses zu torpedieren, dann wäre halt keine, dann wäre es nicht möglich gewesen, dass, oder dann wäre halt diese Wahl gescheitert von Biden. Ob man es dann hätte wiederholen können und so weiter, ist eine andere Frage, aber die Idee war wohl, Pence müsse jetzt sich irgendwie besonders verhalten, um dort dieses Prozedere, dieses demokratische Prozedere zu unterbrechen. Und der hatte aber vorher schon gesagt, ich mach das nicht. Ja, irgendwie bis hierhin und nicht weiter.
Ja, genau. Auf jeden Fall sind die Leute dann dahin und standen dann vorm Kapitol, was relativ wenig geschützt war, auch schon bevor man dort reinkam. Es sind bei Twitter immer relativ viele Bilder geteilt worden oder relativ viele Tweets aufgetaucht mit diesem einen Bild, was wie das Kapitol beschützt wurde oder bewacht wurde, als die Black Lives Matter Demos waren in Washington. Das sah ganz anders aus. Das war ziemlich martialisch mit sehr vielen PolizistInnen. Das war jetzt so nicht, obwohl man ja wusste, dass diese Demonstration oder diese Rede dort stattfindet und obwohl man ja weiß, auch ein Stück weit, was da für Leute kommen. Ja, und dann dauerte es gar nicht so lange und dann durchbrachen sie die ersten Polizeiabsperrungen. Es gibt auch Videos, wo man sehen kann, dass das da vielleicht auch geholfen wurde von Leuten, die eigentlich das nicht tun sollten. Und dann wurden Scheiben eingeschlagen und dann waren sie drin.
Genau, also vielleicht sind rübergelaufen und was halt immer spannend ist, sind so ein paar Details, fand ich, also zum Teil war die Polizei überfordert, zum Teil hat Polizei, geholfen ist der falsche Begriff, aber so Türen aufgemacht, ja, könnte man vielleicht sagen, und zum Teil haben sich dort Polizistinnen und Polizisten mit einem Schlagstock so im Reichstagstreppen-Style dort gegen sehr viele Leute gewehrt und es gab auf jeden Fall Auseinandersetzungen, es gab dann im Gebäude dramatischste Szenen, also es war dann nicht ganz klar, was läuft. Es haben dann die Sicherheitskräfte im Gebäude versucht, die Politikerinnen und Politiker dort zu sichern. Es gibt dramatische Bilder, wie eine Handvoll Sicherheitskräfte mit gezogenen Waffen die Tür zu dem Plenarsaal verteidigen. Es gibt dramatische Bilder wie es sind Schüsse gefallen, unter anderem ist eine Demonstrantin getötet worden durch einen Schuss. Im ganzen Verfahren ist offensichtlich irgendwie mit einem Angriff mit einem Feuerlöscher, dabei soll, glaube ich, ein Polizist verletzt worden sein, der später daran gestorben ist. Genau. Also es gab halt ordentlich Tumult und ich meine, wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen habt, weil ihr keine Ahnung, ein außerirdisches Wesen seid, was hinterm Mond lebt, ja, dann kommt mal kurz in der Motel und googelt das einfach mal, keine Ahnung, Parlament oder Kapitolstürmung 2021.
Wird man viel
Nummer zu 1 oder so. Genau, also es sind halt Bilder und da kommen wir nochmal durch, also diese Bilder sind auch, glaube ich, das Hauptproblem. Und was dann passiert ist, also das ist schon alles ziemlich dramatisch gewesen. Das war also erstmal darum, also das, was dann, es gab dann noch so ein paar Sachen, die vielleicht noch ganz spannend waren, für die das nicht schon haben. Es gab dann, also es war zu wenig Polizei vor Ort und es gibt in den Vereinigten Staaten die sogenannte Nationalgarde, das sind also militärische Truppen, die aber auch zur Polizei, die in solchen Momenten als Polizeikräfte eingesetzt werden. Washington D.C. selbst hat wohl eine Nationalgarde, die nicht aktiviert wurde, ich habe aber mittlerweile den Überblick verloren, warum. D.C., muss man vielleicht sagen, District of Columbia, bedeutet, dass das ist kein Bundesland wie Berlin, sondern das ist Also Washington ist selber die Stadt und der Distrikt darum ist ein Staat, ein bundesstaatenloses, quasi ein bundesstaatenloses Gebiet, was der Bundesregierung untersteht. Und so wie ich das verstanden habe, ist zuerst wohl die Nationalgarde, die für Washington DC zuständig war, nicht gekommen, aber es sind dann irgendwie Nachbarbundesstaaten, haben ihre Nationalgarde gesendet und dann ging das so, nach 4 Stunden wurde dann geräumt und ja, das war so die Sache und vielleicht erstmal so dazu. Also guckt euch das mal an.
Aber es ist sehr.
Wir sprechen hier immer zwei andere.
Macht's. Ich wollte nur sagen, es sind aber, also gerade das, was auf Twitter dann los war, da war ja, also da konnte man teilweise mehr Bilder sehen als bei Phoenix oder auch bei CNN. Sind sehr beklemmende Bilder. Also, ja. Da wird einem ganz,
ja,
ganz
so,
anders,
so,
finde ich.
Ja, vielleicht reden wir dann doch an der Stelle über Bilder. Das Problem mit diesen Bildern ist, das habe ich an dem Tag auch schon getwittert, und das ist jetzt auch die Mainstream-Analyse. Ich glaube, das ist auch sehr richtig. Das Problem ist, dass, also Laura und ich saßen offensichtlich, wir haben da an dem Tag auch gar nicht kommuniziert, fällt mir auf, ne? Wir haben gar nicht an euch gedacht und ihr nicht an uns.
Ja, nee, so ich habe aber auch wenig kommuniziert in der Zeit. Ich saß einfach nur und war also, so, Twitter, aktualisieren. Also, ja.
Ja, aber also was mir relativ schnell klar geworden ist, dass diese Bilder, also wir sitzen da und sind schockiert und das ist ja auch vielleicht ein seltsamer Reflex, den ich jetzt auch mal selbstkritisch irgendwie hier mal erzählen kann, ist, ich habe ja darum gebeten, quasi, oder darum dafür geworben, dass paramilitärische oder militärische Einheiten gegen Demonstrierende, gut, nicht friedlich, aber so what, bitte eingesetzt werden sollen, ja? Also könnt ihr jetzt bitte mal die harte Hand des militärisch-industriellen Komplexes vorbeikommen und den da die aus dem, ich habe das glaube ich so nicht geschrieben, aber so auf jeden Fall so gemeint, die bitte aus diesem Parlament da kerchern.
Ja.
Das ist ja irgendwie eigentlich auch eher eine feuchte Fantasie für Leute, die nicht so politisch drauf sind, wie wir das vielleicht sind. Aber trotzdem war das mein erster Reflex. Und das ist schon eine ganz interessante, weil ich einfach Angst hatte, was passiert eigentlich, wenn da keine Polizei eingesetzt wird oder wenn, also was passiert eigentlich mit so einer Demokratie, wenn so ein Parlament vielleicht ein paar Tage oder auch eine Woche nicht arbeiten kann. Man wusste ja nicht, was läuft da, und im Nachhinein gibt es ja nun auch Beobachtungen, die habe ich an den Abend nicht gemacht, aber es scheint ja nun Leute gegeben zu haben, die dort überraschend gut ausgerüstet waren.
Ja.
Und was zurzeit diskutiert wird, ist, dass es Leute sind, die sind koordiniert ins Gebäude gegangen und waren unter anderem mit Kabelbindern ausgerüstet und mit Sturm oder mit Helm und Waffen. Was man in einem Parlament mit Kabelbindern, schusssicheren Westen, Waffen und Stahlhelm macht, ist ganz klar. Da geht es darum, dass man offensichtlich Menschen festsetzen will. Und man stelle sich mal vor, wenn ausreichend Demokratinnen und Demokraten, Republikaner und Republikaner oder gar Teile der Regierung oder der Führung der Häuser dort als Geiseln genommen worden wären, dann wäre das nicht so schnell zu Ende gewesen. Also das sind halt so Sachen, weil da kann man halt auch mit Tränengas die Leute einfach rausprügeln. Ne?
Ja.
Also das sind schon Situationen, das war schon sehr gruselig. Also das fand ich ganz spannend, dass das diesen Reflex bei mir ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, Alter Verwalter, könntet ihr jetzt bitte mit der maximalen Härte, und diesen Reflex hatte ich übrigens auch schon bei diesen unsäglichen Demos von irgendwelchen Vollidioten wegen Corona, weil es das nicht gibt, da habe ich mir das auch mal gewünscht. Das ist schon eine ganz spannende Beobachtung, dass man
haben
sich...
Haben wir damals schon besprochen,
so starken,
ja.
Ja.
Gut, wollen wir mal weiter...
Wir haben noch zwei weitere Ereignisse. Einmal gab es eine Corona-Demo, bei dem versucht wurde, da sind auch Leute die Treppen zum Reichstag, Sitz des Bundestages, hinaufgelaufen, und dann haben da Polizisten das verhindert, dass es weiterging. Und die zweite Sache, wo wir vielleicht ein, zwei Mal drauf angespielt haben, war, als die AfD-Fraktion Besucherinnen und Besucher ins Parlament gelassen hat, die anschließend dort Parlamentarierinnen und Parlamentarier angegangen sind, oder auch Herrn Altmaier, den Wirtschaftsminister, oder ist er Kanzleramtsminister?
Wirtschaftsminister.
Wirtschaft, ne?
Kanzleramt ist
war das Altmaier?
Drauf. Ja, das war Altmaier,
die haben, glaube ich, beide die gleichen Tropfen vor. Ich weiß, Bodyshaming ist not good. So, also.
Gut.
Was könnte das denn gewesen sein? Also die Vereinigten Staaten haben natürlich ein anderes Rechtssystem als wir. Was passieren könnte, ist tatsächlich, also auch in den USA gibt es Äquivalenzen zu Mord und Totschlag. Warum Mord oder Totschlag? Naja, diese Polizistin ist gestorben. Oder dieser Polizist ist gestorben, dafür wird es irgendeinen Angriff geben, und das ist natürlich ein Mord sein, also eine vorsätzliche Tötung und die Gründe für diese vorsätzliche Tötung ist, naja, offensichtlich will man da jetzt irgendwie Riot. Also man möchte irgendwie Unruhe verursachen, das Parlament, und das ist ein, wäre es sowohl in den USA als auch bei uns ein Grund, der, den man dafür annehmen könnte. Alternativ den Totschlag, also die, wenn ich den umbringen wollte, es könnte auch eine fahrlässige Tötung gewesen sein oder eine Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist dann irgendwie in den Staaten Murder ersten und sonst sowas Degrees, habe ich nie richtig verstanden, ist auch ein bisschen unterschiedlich in den Bundesstaaten, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Strafrecht in DC-Recht gilt. Ich schätze, es ist Bundesrecht. Mhm. Dann gibt es einen Straftatbestand, das ist verschwörerischer Aufruhr.
Das fand ich spannend, ja.
Das ist, Aufruhr ist halt tatsächlich, wenn man, also braucht man nicht weiter, also ich habe es mir nicht weiter angeguckt, aber den Begriff fand ich schön. Es gibt dann einzelne Gesetze von, wir kommen gleich noch zu ein bisschen differenzierter. Es gibt Straftatbestände, Bestätigung von Bundeseigentum, was härter bestraft wird als sonstige Sachbestätigung. Und ein einzelner Straftatbestand ist die Übertretung von Bundesstaatsgrenzen, um Verbrechen zu begehen. Also das ist in Deutschland anders. Man wird nicht härter bestraft, wenn man im Saarland, vom Saarland nach Rheinland-Pfalz fährt oder von Hamburg nach Berlin. Das gibt's nicht. In den Vereinigten Staaten ist allein das ein Strafschärfungsgrund. Spannend ist Diebstahl von Bundeseigentum. Zum Beispiel dieser Typ mit der netten Mütze, dem netten Frisur, dem netten Lächeln und dem Speakers, Tisch, den er da rausschleppt.
Oh, ja.
Da gibt es bis zu 15 Jahre für. Außerdem haben Leute Waffen getragen. In DC ist es anders als in amerikanischen Städten für Zivilisten verboten, Waffen zu tragen, weil man nämlich nicht möchte, dass die Leute am Sitz der Bundesregierung mit Waffen und Bums machen. Und dann gibt es tatsächlich auch noch eine Sache, die wohl viele Leute treffen wird, nämlich das ist Civil Disorder. Das sind Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, als Teil eines Aufruhrs Mitglied der Sicherheitsbehörden an der Arbeit zu hindern. Und das war wohl der Fall, ja. Also Sicherheitsbehörden, Polizei konnte da nicht mehr arbeiten. Das ist wohl so. Und Aufruhr ist definiert als Störung der öffentlichen Ordnung in Verbindung mit Gewalttaten durch Gruppen von 3 oder mehr Personen. Das waren auf jeden Fall mehr als 3 Personen.
Minimal.
Dafür gibt es bis zu 5 Jahre, ja. Also das könnte für viele Teilnehmer relativ schnell schwierig werden, Teil eines Aufruhrs. Die Frage ist, die Strafzumessung funktioniert in den Vereinigten Staaten anders, das weiß ich. Man wird sich aber auch dort die Frage stellen, wie viel schlimmer als die Stimmung eines Kapitols kann es eigentlich noch werden bei Civil Disorder. Man hätte es natürlich noch anzünden können, oder solche Späße, aber das wäre eine Sache, so Leute, wenn wir die halt nicht kriegen, zünden wir hier halt alles an. Ja?
Ja.
Man weiß ja nicht, was die Leute mit den Kabelbindern so wollten, ja. Man kann auch Leute fesseln und dann das Gebäude anzünden. Das geht ja auch.
Mir wird schon wieder ganz anders, wirklich. Es ist ganz schlimm.
Genau. So, dann gibt es den verschwörerischen Aufruhr, Seditious Conspiracy. Man merkt, mein Englisch ist
perfekt. Großartig.
Seditious. Genau. Den entsprechenden Paragraph steht dieser Strafe, wenn sich 2 oder mehr Personen zusammentun, um gewaltsam die Autorität der Regierung der Vereinigten Staaten gegenzutreten. Das haben sie nicht. Sie haben ja die aktuelle Regierung verteidigt. Oder die Ausführung irgendeines Gesetzes der Vereinigten Staaten, gewaltsam zu verhindern, also das ist jetzt wichtig, die Ausführung irgendeines Gesetzes der Vereinigten Staaten gewaltsam zu verhindern, zu behindern oder aufzuschieben, und die Feststellung, wer Präsident geworden ist, ist ein Bundesgesetz. Es könnte also sein, dass die Leute alle wegen verschwörerischen Aufruhrs dran sind, weil sie gezielt und gemeinsam verhindern zu versucht haben, die Vereinigten Staaten, also dieses Bundesgesetz zur Feststellung des 46. Präsidenten, glaube ich, zu behindern oder aufzuschieben. Klammer auf, das haben wir vorhin vergessen. Die haben noch, die beiden Häuser haben noch in der Nacht dieses Tages, also da war hier der Tag schon vorbei, Biden als gewählten Präsidenten bestätigt.
Genau.
Und dann gibt es noch eine Sache, da ist doch total unübersichtlich. Denn ihr kennt vielleicht, wenn ihr es jetzt gerade gegoogelt habt, weil ihr hinterm Mond wohnt, die Bilder, wie irgendwelche Rednecks, muss man wohl sagen, dort in der in irgendwelchen Büros sitzen. Da sind natürlich geheime Unterlagen und Computer mit geheimen Unterlagen. Auch das dürften Straftaten sein, die nicht ganz unerheblich sind. Wenn man die nämlich mitnimmt oder jemand anderes erzählt, könnte das nämlich auch sowas sein wie Geheimnisverrat oder Hochverrat. Da kommen wir gleich im deutschen Recht nochmal zu. Es könnte ja sein, dass die Sicherheit der Vereinigten Staaten dadurch gefährdet ist, dass man einfach irgendeine Festplatte mitnimmt und die mal bei eBay vertickt oder an Iran verkauft oder weiß ich nicht, im aktuellen Nazi-Forum veröffentlicht. Ja. So, wollen wir zu Deutschland kommen?
Genau, die Idee war jetzt nämlich, wir gucken uns an, was würde passieren, wenn sowas oder in der Art sowas in Deutschland im Bundestag oder auch in einem Landtag passieren würde. Daniel.
Genau, also ich glaube, wenn man eins aus Halle und Co. lernt, ist die Tötung aus eines anderen Menschen aus politischen Gründen ist immer Mord. Also kann ich mir keine andere Entscheidung vorstellen. Wenn man, ne, wenn man sich damit abfindet, dass bei so einer Auseinandersetzung jemand stirbt, Mord und alle, die da irgendwie bei sind, in der Nähe, gibt schnell. Also das wird, glaube ich, relativ teuer für die Beteiligten. So, dann in Deutschland wären das insbesondere Sachbeschädigung, Diebstahl, Hausfriedensbruch, Nötigung, Landfriedensbruch und Verstoß gegen Waffengesetze. Es gibt dann so ein bisschen spitz, da haben wir schon fast über darüber geredet. Wir wollen jetzt nochmal über ein paar Sachen. Es gibt nämlich so im StGB so ein paar Sonderparagraphen. Es gibt nämlich Paragraph 105, Nötigung von Verfassungsorganen. Was steht da drin? Und das ist genau das, was es, was in den USA ein bisschen, also es knüpft hier nicht an die Gesetze an, sondern hier sagt man folgendes, wäre ein Gesetzgebungsorgan, also Bundestag oder ein Landtag oder was diese Stadtstaaten da haben. Die Bundesversammlung, das ist die Versammlung, die die den Bundespräsidenten wählt, besteht aus Mitgliedern des, aus den Mitgliedern des Bundestages und Delegierten, Delegierte, die durch die Landtage gewählt werden. Wer die oder eine Regierung oder ein Verfassungsgericht des Bundes oder eines Landes, das ist auch ganz spannend, es gibt nämlich, diese Verfassungsgerichte sind nämlich in Ländern zum Teil ziemlich klein, in Niedersachsen zum Beispiel, da warst du mit dabei.
War ich sogar heute tatsächlich.
Wo wir da... Da warst du heute, ja gut, aber warst du mit dabei?
Ja, war ich.
Sind wir nicht mehr zusammen zum Verfassungsgericht gefahren,
wo Verfassungsgericht,
Professor Butzer aus Hannover dann spontan mit eingeladen hat zu so einem Pläuschchen mit dem Verfassungsrichter?
Ja, das war sehr cool. Der ist in Bückeburg in Niedersachsen.
Ja, der ist in Bückeburg. Also tatsächlich, Laura und ich sind mal durch Zufall in ein exklusives Gespräch mit dem Verfassungsgericht oder dem, wer ist der Verfassungsgerichtshof des Landes Niedersachsens gestolpert? Das war sehr lustig. Also nicht lustig, es war super spannend. Super, super spannend.
Ja, das stimmt.
So, Butzer ist jetzt, glaube ich, mittlerweile Mitglied, ne?
Des, das weiß
des, des, des Verfassungsgerichtshofs. Also googelt mal Professor Butzer, das ist einer der besten Professoren, die die Universität Hannover zu bieten hat. Also, kommen wir mal kurz zurück. Grüße, falls ihr es hört. Also, wer ein solches Gericht, die Bundesversammlung oder ein Gesetzgebungsorgan stört, und zwar so durch rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt nötigt, ihre Befugnisse nicht oder in einem bestimmten Sinne auszuüben. Also, liebes Bundesverfassungsgericht, wenn ihr nicht beschließt, dass die Mietenbremse in Berlin verfassungswidrig ist, dann ertränke ich diese kleine Katze. Das wäre zum Beispiel unter Umständen Drohung mit Gewalt. Könnte man diskutieren, ob Gewalt muss, glaube ich, nicht gegen Menschen sein. Ja?
Das wäre schon hier die Frage tatsächlich.
Ja, müsste mal klären, müsste ich mal nachgucken. Aber wenn ich sage, ich ertränke Laura, ja, oder kleine Katze oder Laura, ja, Gewichtsunterschied ungefähr 1,5 Kilo, Laura ertränke ich und die kleine Katze, wenn ich sowas mache. Ja, also das würde schon reichen. Ja, versuchen, wenn ich sie nötige, jetzt muss ich mal kurz wissen, rechtswidrig mit Gewalt nötigt, ja, nicht oder nicht in einem bestimmten Sinne ausüben, oder jetzt sagen, ihr macht heute keinen Beschluss. Und das ist tatsächlich, wenn jetzt man das mal überträgt, die Bundesversammlung tagt und man geht da mit dem Mob rein, die Bundesversammlung kann nicht weiter tagen, es muss abgebrochen werden, der Bundespräsident kann nicht gewählt werden, dann wäre das wohl der Fall, dass man davon ausgeht, dass es 105 gibt lächerliche ein Jahr bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Also ein Jahr gibt es schnell, es ist schon mal ein Verbrechen. Das ist schon verwahrungsfähig ganz, ganz wichtig. Das bis zu 10 Jahren. Mhm. So. Und das wäre erstmal nur die erste Nummer. Wenn ich da noch jemanden bei umbringe, dann gibt es eh lebenslänglich. Ja. Es gibt dann den minderschweren Fall, dann gibt es 6 Monate bis zu 5 Jahren, relativ klar. Dann gibt es die Nötigung des Bundespräsidenten und von Mitgliedern eines Verfassungsorgans. Das ist 106, Verfassungsorgan. Laura, kriegst du die auf Anhieb hin?
Wie, was?
Verfassungsorgane? Ich rede schon wieder zu viel, ne? Also Verfassungsorgane, Freunde, Bundespräsident, Gesetzgebungsorgan, Bundesversammlung, Regierung, das Verfassungsgericht und so weiter. Wer also ein
Mitglied nötigt, ist auffällig. Das steht doch
auch da.
Warum soll ich das denn auswendig lesen?
Solltest du es mal vorlesen.
Okay.
So. Und dann gibt es tatsächlich noch etwas, was sehr, sehr speziell ist, nämlich das ist die Störung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans. Also wenn, da steht im Wesentlichen drin, wenn man auf ein Grundstück oder in das Gebäude geht und dort, also von einem Gesetzgebungsorgan, das sind also die die Länderkammern und der Bundesrat und auch der Bundestag. Wenn man in eine dieser Gebäude oder auf deren Grundstücken gegen Anordnung verstößt, die dazu da sind, dass dieses Gebäude sicher und in Ordnung ist, ja, so kann man das sich vielleicht merken, dann gibt es auch mal mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Das ist nicht so viel, aber es ist immerhin was. Und das wäre auf jeden Fall der Fall, wenn man also in den Bundestag da rumläuft und dann gibt es Anordnungen, gehen sie hier weg, hören sie auf damit, dann hört man auf, machen sie mal strafbar. Das vielleicht soweit dazu. Ich glaube aber, dass tatsächlich es noch was ganz anderes gibt, nämlich, das ist nämlich Paragraph 81. So weit vorne kommt ihr selten im StGB. Das ist nämlich Hochverrat gegen den Bund. Und ich finde, darüber muss man diskutieren. Wenn es tatsächlich zu einer Situation kommen sollte, und das könnte auch in den Vereinigten Staaten nochmal Thema werden, wenn man auf die Idee kommt, also was sagt der Hochverrat gegen den Bund, wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Das könnte man nämlich diskutieren, wenn ich nämlich das, und das ist ja das, was die eigentlich wollen. Die wollen ja nicht die wollen ja eigentlich, und das würde ich mal vorwerfen, was ist, die Leute, die dort reingehen, im Zweifel ausgerüstet mit Waffen oder auch nicht, die wollen ja nicht nur diese eine Präsidentschaft jetzt mal verhindern, sondern wollen die nicht eigentlich die verfassungsgemäße Ordnung verändern, in dem Fall der USA oder in Deutschland. Also wenn ein rechter Mob ein Parlament, da ist die Frage, wollen die jetzt das demokratischer machen? Wollen die jetzt die Verfassung wieder einsetzen? Oder geht es nicht darum, eigentlich die Verfassung zu überwinden? Und wenn die Verfassung überwinden wollen, dann wäre das halt Hochverrat. Das klingt immer so wie Mittelalter. Das ist Hochverrat, wenn ihr den König nicht grüßt. Aber das wäre eine Sache. Gerade Leute, die unter Umständen auch mehr vorhatten, als da jetzt nur planlos reinzumarschieren, dann könnte das, und da sieht man auch, das ist jetzt einer der wenigen anderen Straftatbestände, die es gibt, wo es auch lebenslang gibt. Auch darüber müsste man nachdenken, wenn man gezielt vorbereitet, ein Parlament außer Kraft zu setzen, ob das nicht der Versuch ist, die verfassungsgemäße Ordnung zu ändern.
Ja, ja. Das stimmt. Hast du den 107 kurzer eigentlich Ausstieg genannt?
Nee, habe ich nicht. Das ist nämlich nicht. Du kannst ja, also 107 ist Wahlbehinderung. Okay. So, weil ich glaube, das ist Lex Specialis. Ah. Also Lex Specialis sagt der Jurist oder die Juristin, da geht es eher darum, wenn ich die Bürgermeisterwahl in Basche mit einer Bombendrohung sprenge, dass da, also nicht sprenge, sondern mit einer Bombendrohung sage, ja, das ist ja wie doof, ja, ist so noch dafür beteiligt an diesem Podcast. Also wenn man jetzt sagt, also
ach ich so, weiß,
jetzt
wird das ist so gemeint, ausgezählt, ja. Jetzt gibt's, verstehe.
Genau, und nicht, weil nämlich der Stadtrat, in dem Laura sitzt, der ist nämlich nicht geschützt von anderen
Sachen. Ja, das habe ich auch gerade schon festgestellt.
Ihr seid nämlich kein Parlament, ihr werdet nicht richtig geschützt. Also natürlich werdet ihr geschützt, das ist Nötigung, das ist Körperverletzung, das ist Beleidigung. Wenn man ein Stadtratsmitglied tötet, ist es wahrscheinlich, weil es ein Stadtrat ist, ist es auch immer Mord. Aber es gibt halt keine Sache, also wenn ich jetzt mal einfach mal mit einer Demo dafür sorge, dass eure Stadtratssitzung nicht stattfindet, dann könnte das höchstens Nötigung sein.
Ja.
Oder so. Aber es ist halt nicht so eine Spezialform der Nötigung. Müsst ihr mal angucken, was ich noch so mache, damit sie nicht stattfindet. Aber wenn man zum Beispiel mit sehr vielen Leuten vor eurem Stadtrat rumsteht, und da richtig Randale macht, sodass ihr drin nichts mehr hört, ja, nichts hört, außer dass unter berechtigten Protest von außen, das ist dann schon was anderes.
Das stimmt. So, ja, damit wollten wir uns mal befassen. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Thema, ne? Beziehungsweise zu einem kleinen Nachtrag. Ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört. Ich lebe hier gerade mit wilden Tieren in einem Raum.
Man hat den Hasen gehört, wie er da, ich weiß nicht, was gemacht hat, ein Auto angefahren.
Also es tut mir leid.
Ich habe es gehört.
Die sind gerade wach geworden. Aber wir sind ja auch schon am Ende. Genau, wir haben einen Nachtrag. Und zwar, ich habe jetzt leider nicht mehr nachgeguckt, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben. Aber es ging darum, um den Fall mit den Berliner Ärzten bzw. ÄrztInnen. Und die Zwillingsgeburt, bei der ein Zwilling so schwer hirngeschädigt war, dass sich die Mutter für einen Abbruch entschieden hat. Und die Ärzte diesen dann durchgeführt haben während der Geburt quasi des gesunden Zwillings. Und das Ganze ist dabei sind sie verurteilt worden zu wegen Totschlags. Wo habe ich es denn jetzt hier offen? Und das ist zum BGH gegangen und der BGH hat das aufrechterhalten. Das fand ich ganz spannend, beziehungsweise fand ich es deswegen auch spannend, weil nochmal darin deutlich war, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Also eigentlich wäre dieser Eingriff, der nennt sich selektiver Fetozid, nein, eben nicht. Dieser spezielle Eingriff, den man hätte tun können, den gibt's in Spezialkliniken. Und die Mutter hat sich aber von der Klinik, in der sie war, nicht gut beraten gefühlt und ist dann nach Berlin gegangen. Eine Klinik, die diesen Eingriff nicht durchgeführt hat, die sich dann aber diesen Eingriff in Anführungsstrichen ausgedacht hat, der dann so stattgefunden hat. Also sie haben entschieden, sie warten, bis es soweit ist, bis man das Kind, die Kinder zur Welt bringen kann, machen dann einen Kaiserschnitt, lassen dann das gesunde Kind zur Welt kommen und töten dann das schwer hirngeschädigte, aber, und das ist halt also der Punkt, lebensfähige Kind mit einer Kaliumchloridlösung. Genau, und da hat der BGH gesagt, nee, der BGH hat gesagt, hat die Revision der Angeklagten dabei verworfen und hat gesagt, nee, es ist weiterhin gemeinschaftlicher Totschlag. Es war halt kein straffreier Schwangerschaftsabbruch mehr, sondern dadurch, dass die Öffnung der Gebärmutter schon stattgefunden hatte und damit der Geburtsvorgang schon stattgefunden hatte, ist es ein Mensch gewesen und deswegen ist es Totschlag. Er hat allerdings, und das fand ich dann auch ganz gut, der BGH hat die Strafen erstmal aufgehoben, weil er gesagt hat, der Strafmaß ist zu hoch. Weil das Landgericht gesagt hat, ja, sie haben ja die Tat geplant und es ist gar keine Notfallsituation. Und da sagt der BGH, ja, bei der medizinischen Operation planst du ja immer. Also das kommt jetzt nicht erschwerend hinzu. Genau. Die Höhe der Strafen muss deshalb nochmal neu verhandelt werden. Möchte Daniel was dazu sagen?
Da steht da drin, liegen die Ärzte unter einem unvermeidbaren Verbotsirrtum?
Nein.
Also Hintergrund für alle anderen, wenn man nicht weiß, dass man falsch handelt, kann man nicht bestraft werden. Aber das hätten sie wissen können.
Nee, das steht hier drin irgendwo. Ich muss mal nehmen, ich packe euch das in die Shownotes. Ich habe das gerade gelesen. Das entwickelte die Angeklagte. Ich habe den Satz gerade gelesen. Dabei war ihnen bewusst, dass sie sich über geltendes Recht hinwegsetzen und einen Menschen töten würden. So. Ich finde es tatsächlich, also wir haben das damals sehr, sehr ausführlich diskutiert und da war das ja schon so, ist irgendwie schwierig. Ich bin nun auch keine Medizinerin. Wenn wir eine haben, die uns hört, ich glaube, wir haben sogar eine, die hat irgendwas auf der Homepage kommentiert. Also nicht irgendwas, sie hat was auf der Homepage kommentiert. Es scheint ja wohl eine Alternative gegeben zu haben. In Spezialkliniken. Sie waren halt keine Spezialklinik. Die Frage ist dann, ob sie das nicht dann hätten einfach sagen müssen, sie machen das nicht. Also, als wir das erste Mal besprochen haben, hatten wir auch kein Urteil vorliegen, glaube ich. Zumindest war das in der Berichterstattung nicht so deutlich, dass das, also es klang so, als wäre das unvermeidbar gewesen, das so durchzuführen. Und das Urteil des BGH klingt da ganz anders.
Uiuiui.
Ja.
Ja, wie gesagt, das Problem ist natürlich, wenn du immer sowas als erstes machst, dann bist du immer der Gelackmeierte. Entweder sagt der BGH, alles ist klar, oder der bist halt dran, ne?
Ja, das stimmt.
Die haben halt Glück, dass es ein paar Jahre her ist und so. Das schon ganz gut für die Betroffenen.
Genau, sie hatten.
Ja, also das Problem ist halt, für die unsere damalige Folge nicht gehört haben, in dem Moment, wo du anfängst, an der Gebärmutter rumzuschneiden, durch den Kaiserschnitt, in dem Moment wird Pop in der einen Sekunde aus dem Nascaturius ein nicht wie den Menschen geschütztes Embryo, ja, ein Mensch. Und der ist dann genauso geschützt wie Laura, Daniel oder Lauras oder meine Oma.
Genau.
So.
Ja.
Das ist das Problem. Ja. Hätte man. Aber das, ich bleib dabei, ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe, wenn man das eigentlich einem zweiten oder dritten Semester vorlegen müsste, hätte er eigentlich zu dem Ergebnis kommen müssen, dass das dass der Menschenschutz schon da ist. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, dass man hier eine Ausnahme macht mit den Menschen.
Nee, sind sie ja auch nicht. Sie wussten das ja. Sie haben einfach trotzdem entschieden, das zu tun. Ich weiß, es gab ein paar, deswegen, ich will jetzt hier auch nicht zu viel, wie gesagt, wir sind ja auch keine MedizinerInnen. Ich erinnere mich daran, dass wir das auch besprochen haben, dass es wohl schwierig war, irgendwie diesen Schwangerschaftsabbruch noch während der Schwangerschaft durchzuführen, weil das wohl schwierig gewesen wäre für den gesunden Zwilling. Genau, steht hier auch, ist mit Risiken für den anderen Zwilling verbunden. Also es gab eine Alternative, die war halt risikobehaftet. Ja, aber das andere ist halt Totschlag. Also.
Krass.
Will ich auch nicht so abschließend bewerten, dass ich da jetzt allen Leuten Vorwürfe mache, aber es ist halt schon, wenn man dann so ein Urteil bekommt, in dem Wissen, dass man das gemacht hat, ja, dann ist es halt so. Sie haben damals ein Jahr und 6 Monate bekommen, beziehungsweise 1 Jahr und 9 Monate zur Bewährung jeweils, und das wird jetzt halt nochmal neu verhandelt.
Kann nicht schlechter werden, weil ich glaube, die Staatsanwaltschaft ist nicht in Revision gegangen.
Nee.
Gut. Dann kann es aber besser werden. Gut. Selektiver Fetozid, wieder ein Begriff für das Strafrechtsvokabular.
Ah, schwieriges Wort, finde ich, ne? Aber gut. Dann sind wir...
Wir können ja Montag, wo wir gerade beim letzten Thema sind, Montag mal über Femizid ein bisschen diskutieren. Da hätte ich eigentlich Lust.
Auch das ist möglich, ja.
Bin ich mal gespannt, was da so kommt.
Oh, viel, viel... Ja.
Ja. Ob das eigentlich ein eigener Straftatbestand werden muss.
Ja.
Fände ich mal spannend. Gut.
Ich möchte noch.
Was haben wir noch außer.
Nee, das war's. Ich würde einmal.
Montag um 18 Uhr, wenn ihr uns das nicht erst 400 Jahren hört.
Genau. Also nochmal, wir gehen live am Montag 18 Uhr. Ich mache da nochmal Werbung für. Wir haben schon tolle Sharepics bekommen. Und dann wollte ich nur kurz was zum Feedback sagen. Wir müssen uns mal Zeit nehmen für inhaltliches Feedback. Das wissen wir. Und das. Ich verspreche jetzt hoch und heilig, man kann mich darauf festnageln, dass wir das in der Folge nach der Live-Folge mal machen. Wir haben immer noch dieses riesige Feedback von André, glaube ich, ne? Ja, hier steht Feedback zu den Folgen 8 bis 20. Gut.
Danke, André.
Nein, danke wirklich.
Müssen wir machen.
Ich muss das mal in Ruhe angucken. Vielleicht kann man das ja auch in Themen noch mal einarbeiten, so wie wir das ja auch gern machen. Wir haben aber tatsächlich auch nach der letzten Folge weibliches Feedback bekommen, nachdem Daniel dazu aufgerufen hat. Einmal von Emily, die sich sehr bedankt hat für unseren Podcast. Die mag ihn gerne und findet uns witzig und findet es auch cool, dass wir bei allen Fachbegriffen, Gesetzestexten und Regeln Beispiele findet, damit man genau versteht, worum es geht. Und insbesondere fand sie Folge 21 cool, mit den, wo wir uns mit den Regelverschärfungen beim Kindesmissbrauch befasst haben. Genau, dann haben wir auch eine E-Mail von Esther bekommen, die hat Lea und Esther, die sich auch bedankt haben und haben eine Frage zum Katzenkönig, das verschieben wir auch nochmal eine Runde, da geht's nämlich auch um den Verbotsirrtum und ob es nicht ein Erlaubnisirrtum ist. Aber das gucken wir uns auch nochmal an und es gab auch von Marco hatten wir ganz am Anfang schon mal, der hat auch nochmal seinen Themenwunsch an uns herangetragen, dass wir uns ein bisschen europarechtlich nochmal befassen, auch das nehmen wir auf. Ich weiß, wir schieben ein bisschen momentan, aber wir sind ganz gut bisher ins neue Jahr gestartet, finde ich, mit unserer Frequenz und wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge damit anfangen, ein bisschen Feedback, ich will nicht sagen abzuarbeiten, aber uns damit zu befassen.
Gebt uns weiter Feedback, insbesondere wenn ihr keinen Penis habt.
Ja.
Ihr dürft uns aber auch mit Penis, also nicht mitschicken, aber auch wenn ihr einen habt, dürft ihr uns trotzdem... Da, mit Versorgung.
Achso, genau.
Montag, 18 Uhr.
Ja.
Elsa, Hannover und Göttingen.
Genau.
Du, ich.
Wir sind Montag live. Und
die strafbar Army.
Nächste Folge reden wir vielleicht ein bisschen über den, wobei, weiß ich nicht, ob das Urteil dann schon gefällt ist, was mir, weiß ich nämlich vorhin gesehen habe. Heute wird nochmal plädiert im Lübcke-Prozess. Das ist auch ein Thema, worum wir uns auf jeden Fall kümmern werden, wenn da ein Urteil gefällt wird. Ja. Es war heute ein bisschen kürzere Folge, aber das ist ja auch mal okay.
Und ich habe viel zu viel geredet.
Dafür, dass du nicht so gut vorbereitet warst, hast du wirklich sehr viel geredet.
Furchtbar, ne? Furchtbar. Gut. Danke, danke, danke, für dass ihr uns gehört habt. Bitte bewertet uns bei Apple Podcasts, heißt jetzt, glaube ich, mit 5,5 Sternen.
Ja.
Und schaltet ein, wenn wir, also das ist ganz unangenehm, ne? Wenn wir da sitzen, das ist jetzt, ich sag's jetzt auch in den Äther, ganz unangenehm, wenn wir da sitzen und dann kommen da keine Millionen Fans von uns.
Wir werden einfach sagen, es waren Millionen da.
Ja, aber wenn das nachher alles so, ich bin auch von Elsa, ich habe auch noch eine Frage, ich bin auch von Elsa und keiner meldet sich, weiß nicht, was Elsa ist, aber ich höre den Podcast, ich liebe euch. Wenn das keiner macht, dann ist das voll unangenehm für uns. Erspart uns
Ihr
das.
müsst übrigens nicht euch audiomäßig melden. Es gibt auch die Möglichkeit, da schriftlich dann Fragen zu stellen oder so. Also
Ja,
falls.
ich möchte bitte Hashtag Strafbar Army immer im Chat sehen, die ganze Zeit.
Ja, das wäre cool.
Loggt euch ein mit einem neuen Namen. Schreibt das rein, loggt euch aus, die dann neu, so die, damit ihr aussieht, als wären ihr viele.
Okay, gut,
Ja,
dann.
Jungs und Mädels von Elsa erwarten da was von uns. Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns am Montag, hören uns am Montag.
Ja, bis Montag, ciao.
Denke ich schon, ihr seht uns gar nicht. Ciao.